Hallo.
Hier sind Tanja.
Und Matze.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Crime Up Your Life.
Mord und Totschlag. Mord und Totschlag mache ich auch bald, ne? Weil ich kann diesen Winterdienst nicht mehr ab. Ja, weiß nicht, wie es euch geht, aber mir reicht es mit dem Winter jetzt momentan. Ich weiß gar nicht, ist es hier nur im Norden oder ist es gesamt? Ich weiß es nicht.
Das weiß ich tatsächlich auch nicht. Aber ich finde auch, ich war jetzt zwischendrin schon im Frühlingsfieber.
Ja, ich auch.
Ne? Man war schon durch damit.
Also heute haben wir schon 2 Grad, das ist für mich schon Sommer.
In Hamburg stimmt das.
Ja. Ja, Tanja, Woche ist rum. Wir hatten ja auch einige Resonanz gehabt von unserer letzten Sendung.
Ja, und haben uns sehr gefreut.
Ja, vielen, vielen Dank dafür. So, da wollen wir heute wieder unser Bestes geben. Ich glaube, heute fange ich an mit meiner Geschichte.
Ja, ich wollte aber noch mal ganz kurz als Einstieg, weil ich finde, dass diese Geschichte, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, mit diesem Mord in Castrop-Rauxel.
Nee, habe ich nicht.
Da gab es nämlich jetzt eine Wende und das fand ich doch nochmal sehr erwähnenswert. Und zwar war das, jetzt mal ganz kurz und knapp gesagt, eine 17-Jährige, die mit einem anderen Jugendlichen sich getroffen hatte. Sie hatte zuerst gesagt, der hat sie irgendwie überfallen und dann hat sie aber zugegeben, die hatten sich getroffen. Das wollte sie vor ihren Eltern nicht zugeben. Und sie sagte, er hat versucht, sie zu vergewaltigen. Und sie hat dann einen spitzen Gegenstand genommen und hat ihn quasi erstochen. Der hat sich dann noch ein bisschen auf die Straße retten können und ist dort aber zusammengebrochen und die Rettungsmaßnahmen haben nichts mehr gebracht. Er ist verstorben. Und es war eine ganz glasklare Geschichte, dass sie eben aus Notwehr gehandelt hat. Und jetzt kommt das Aber.
Ja.
Jetzt kam die große Wende. Und zwar hat die Auswertung ihrer Handydaten ergeben, dass das ein geplanter Mord war. Und was genau da gefunden wurde, weiß ich nicht, aber man hat wohl Nachrichten gefunden, aus denen das Ganze da hervorgeht. Und als die Polizei jetzt nochmal mit ihr sprechen wollte, haben sie nicht angetroffen. Sie ist auf der Flucht. Mit 17.
Mit 17. Das ist ja auch, also mit 17 überhaupt ja schon so, diese Gedanken zu haben und einen Mord zu planen, ist schon, Ja, da hältst du uns dann sicherlich auf dem Laufenden mit dieser Geschichte. Das hört sich ganz spannend an. Mhm. Ja, ich bin heute mal ganz woanders unterwegs, und zwar in Tokio. Und zwar, kennst du den Ort Shibuya?
Ja,
das ist ein Teil von Tokio, also ein lebhafter Teil von Tokio. Gut, und zwar, wir gehen ins Frühjahr 2012, als die Polizei von Tokio mit einer grausamen Entdeckung konfrontiert wurde. Über mehrere Wochen hinweg wurden an verschiedenen Orten in der Stadt menschliche Körperteile gefunden. Zuerst ein Arm, dann ein Bein und bald darauf sogar ein Kopf. Die Leichenteile waren ordentlich verpackt und an öffentlichen Plätzen abgelegt worden. In Mülltonnen, an Brückengeländern und in verlassenen Straßen in der Nähe von Shibuya, einer der belebtesten Stadtteile Tokios. Es begann mit einem Anruf aus der Nähe des berühmten Shibuya-Bahnhofs. Eine junge Frau, die gerade nach Hause ging, entdeckte einen menschlichen Arm, der in einer Plastiktüte steckte und in einer Ecke eines Parkhauses abgelegt worden war. Also stell dir das mal bitte vor, du gehst zu deinem Auto und dann siehst du eine Tüte, da guckt ein Arm raus.
Parkhaus ohne Arm ist schon schlimm genug.
Parkhaus generell, ja stimmt. Als Frau
immer
sowieso.
Immer unheimlich.
Ja, finde ich auch. Das riecht meistens auch immer so komisch da, ne? Die Polizei kam sofort zum Tatort, konnte jedoch keine weiteren Hinweise finden, die zu einem Verdächtigen führten. Wenige Tage später, in einer benachbarten Gasse, wurde ein weiteres Körperteil gefunden, diesmal ein Bein. Der Fall wurde zunächst als Zufall betrachtet, doch dann wurde es immer deutlicher, dass hier ein Mörder am Werk war, der seine Opfer in Teile zerlegte und diese wie eine grausige Schatzkarte durch die Stadt verteilte. Es dauerte nicht lange, bis die Polizei ein Muster entdeckte. Alle Leichenteile stammten von denselben Opfern. Es gab keine Anzeichen von Gewalt oder Kampf, die darauf hinwiesen, dass die Opfer sich gewehrt hätten. Der Mörder schien seine Taten mit chirurgischer Präzision auszuführen, als ob er genau wusste, was er da tat.
Da denke ich ja sofort an Armin Meiwes.
Ja, ne?
Und an Tötung auf Verlangen.
Ja, und so vergingen weitere Wochen, in denen Körperteile weiterhin in der ganzen Stadt auftauchten, in einem scheinbar zufälligen Muster, das sie auf der Landkarte von Tokio verteilte. Auch krass, ne? Ich habe nie von dem Film gehört. Du?
Nee, auch noch nie.
Die Polizei war ratlos. Die Ermittler fanden weder DNA-Spuren noch persönliche Gegenstände, die den Mörder hätten entlarven können. Der Täter hinterließ keine Spuren, keine Fingerabdrücke, keine Zeugen. Doch dann, nach dem Fund eines Kopfes in einem leerstehenden Bürogebäude, wurde klar, dass der Mörder einen besonderen Ort in der Stadt als Abholstation gewählt hatte. In den Aufzeichnungen der Überwachungskameras der nahegelegenen Geschäfte entdeckte die Polizei eine Person, die in der Nähe eines Fundorts immer wieder auftrat. Ein Mann, der in den Nächten nach dem Verschwinden der Teile immer wieder gesehen wurde, wenn er scheinbar unauffällig durch die Straßen von Shibuya streifte. Doch seine Gesichtszüge waren schwer zu erkennen. Die Kamera hatte nur ein verschwommenes Bild eines Mannes im Dunkeln eingefangen. Das ist manchmal, das ist mir auch mal aufgefallen bei diesen ganzen Banküberfällen und sowas, wenn die da Täterbilder haben, von denen, ja, wenn sie am Geldautomaten stehen oder so, wie unscharf und schlecht die sind eigentlich für diese Technik, die wir heutzutage haben, absolut, oder?
Das da wundert haben wir mich immer zu Hause wieder. Bessere Kameras.
Ja. Der Durchbruch kam, als ein ehemaliger Kollege des Ermittlers Makoto Suzuki ein überraschendes Detail beisteuerte. Es gab einen Mann namens Ryoichi Tanaka, einen scheinbar gewöhnlichen Büroangestellten, der in der Nähe der Fundorte gearbeitet hatte. Doch Tanaka war nicht irgendein Angestellter, er war ein talentierter, aber merkwürdiger Chirurg, der nach einem Skandal aus dem medizinischen Bereich seinen Job verloren hatte. Es hieß, er habe ein unheimliches Interesse an anatomischen Studien und der Entstehung von Körpern. In einem versteckten Teil seines Apartments fanden die Ermittler mehrere Notizbücher, die eine beunruhigende Sammlung von Zeichnungen und anatomischen Skizzen enthielten. Viele dieser Skizzen waren mit Notizen versehen, die detailliert die Zerteilung von Körpern beschrieben. Doch die schlimmste Entdeckung war das Video, das sie in Tanakas Laptop fanden. Es war eine Überwachungskameraaufnahme eines seiner Arbeitsräume, in dem man die grausamen Taten sehen konnte. Tanaka schnitt mit chirurgischer Präzision einen menschlichen Körper in Teile, als ob er eine Leiche in seine Einzelteile zerlegte, ohne jegliche Emotion oder Reue. Die Aufnahmen zeigten, wie er die Teile dann sorgfältig verpackte und an verschiedenen Orten in der Stadt verteilte. Tanaka wurde verhaftet und gestand seine Taten. Doch das Warum blieb rätselhaft. Das ist ja immer das Schlimme, ne? In seiner Erklärung erklärte er, dass er Körperteile als eine Art Kunstwerk betrachtete. Er hatte das Gefühl, dass er mit jedem Körper, den er entstellte, eine höhere Form der Schönheit erschuf. Eine Art groteske Symphonie aus Körperteilen, die von der Stadt in den richtigen Momenten abgeholt wurde. Auch krass, oder?
Ja.
Die Polizei konnte nie genau feststellen, wie viele Opfer Tanaka tatsächlich hatte. Manche spekulierten, dass er noch weit mehr Menschen getötet und zerstückelt hatte, als er zugab. Einige der Körperteile waren so perfekt entstellt, dass es fast unmöglich war, den Ursprung zu identifizieren. Die grausamen Funde hörten jedoch auf, sobald Tanaka gefasst wurde, und die Ermittler schlossen den Fall offiziell ab. Doch für viele in Tokio blieb die unheimliche Erinnerung an den Mörder von Shibuya, den Mann, der nicht nur Leben nahm, sondern auch die Körper seiner Opfer auf grausame Weise in der Stadt verstreute, ein namenloses Grauen, das noch lange in den dunklen Ecken von Tokios Straßen zu lauern schien. Ist krass, oder? Und letztendlich ist es gar nicht mehr zu einer Strafe gekommen, denn Tanaka hat sich in seiner Zelle erhängt.
Ja.
Krass, oder?
Ja.
Ja, Tanja, das war meine Geschichte aus Tokio heute.
Tokio haben wir ja selten.
Ja?
Ja, das finde ich immer mal interessant. Da findet man dann nochmal so Fälle, von denen man wirklich noch nicht viel gehört hat. Ne?
Ja.
Wir gehen tatsächlich heute in die Tschechoslowakei. Das ist für mich ja auch recht untypisch.
Ja.
Ich halte mich ja mal gerne in Amerika auf,
ich muss weiß.
Sagen. Und wir sprechen heute über Ladislav Hoyer, der 1958 geboren wurde und mit einem unterdurchschnittlichen Intellekt, allein mit seinem Bruder, ohne Eltern, denn die waren verstorben, aufgewachsen ist und nachdem er auf der Sonderschule war, als Glaser gearbeitet hat. Also erstmal ein recht unauffälliges Leben, aber schon mit 20, und zwar dann 1978, hat er seinen ersten Mord begangen. Und Du wirst merken, was mir so aufgefallen ist bei dieser Mordserie, das nehme ich schon mal vorweg, ist, dass es ganz viele unglückliche Zufälle im Grunde gab, die dazu geführt haben, dass die Polizei im Grunde gar nicht so schnell auf ihn kommen konnte. Und somit konnte er immer weiter morden. Auf dem Weg nach Deutschland tatsächlich, im Bus, sieht er eine Frau, steigt daraufhin aus dem Bus aus und Eva, zu dem Zeitpunkt 29, war nach dem Kino am Elbufer spazieren. Er schlägt sie nieder, schleift sie in die Büsche, erwürgt sie und vergeht sich an ihrer Leiche. Sie hatte an dem Abend ein Date gehabt mit ihrem Liebhaber. Dieser Liebhaber hatte allerdings das Treffen vergessen. Und nun gab es für ihren Mord zwei Verdächtige, nämlich den Liebhaber und ihren Ehemann. Und dann wurde natürlich gar nicht weiter
Nach dem dritten
nach einem
gesucht.
anderen gesucht. Genau. Später kam noch ein weiterer Liebhaber ins Spiel, der also dann auch in Verdacht geraten ist. Und am Ende gestand ein Fremder die Tat. Also noch jemand ganz anderes
Ja,
hat diese
verrückt.
Tat
Ja.
gestanden.
Also es kann ja
Somit
für den Wahntäter, ist es ja eine richtig gute Verschleierung von der
ganz
ganzen
genau.
Geschichte.
Das heißt, die waren erst total beschäftigt
Ja.
und dann hat jemand völlig anderes das gestanden und damit war der Fall natürlich geschlossen. 1980, 2 Jahre später, sitzt er im Nachtzug und sieht Ivona, 25, die mit ihrem Mann dort sitzt. Der steigt allerdings etwas früher aus als sie und als sie auf die Toilette geht, geht er ihr hinterher, erwürgt sie mit ihrem eigenen Schal, vergeht sich erneut an der Leiche,
Auf dieser Toilette da.
ja, und schmeißt die Leiche dann aus dem fahrenden Zugfenster. Ein Zeuge hat einen Soldaten beobachtet. Und zu der Zeit war Ladislav auch tatsächlich Soldat gewesen. Er geriet kurz unter Verdacht, hatte aber ein Alibi. Und zwar war sein Alibi, dass er zu der Zeit ja beim Militär war. Und das Militär hatte nicht bemerkt, dass er weg gewesen ist und hat also sein Alibi bestätigt. Es gab einen weiteren Verdächtigen, jemanden, der bei der Eisenbahn gearbeitet hat. Der hat kurz nach dem Verdacht Selbstmord begangen.
Der die echt immer ein Glück gehabt, ne? Also die haben ja immer
Es
in
kommt
seine
noch,
Karten
es
gespielt.
kommt noch, es
Ja.
geht noch weiter. In der Wohnung von diesem Eisenbahner findet man Zeitungsausschnitte über den Fall, ein medizinisches Buch auf Englisch und ein Kollege von ihm hat gesagt, dass er selbst gesagt hatte, dass er hofft, dass der Fall schnellstmöglich eingestellt wird. Insofern war man sich sicher, dass man hier den Mörder gefunden hat. Kurze Zeit später hat die Polizei jedoch noch einen weiteren Verdächtigen, und zwar einen entfernten Verwandten des Opfers, der bei der Beerdigung zusammenbricht und kurz danach Selbstmord begeht.
Also noch
Erneut
wieder einer,
denkt
ja.
man hat den Täter gefunden. Kurze Zeit nach diesem Mord besucht Ladislav einen Freund und besichtigt dort in dem Ort einen Staudamm. Dort ist es normalerweise, weil das eben eine Touristenattraktion ist, sehr, sehr voll. Aber da an dem Tag schlechtes Wetter ist, steht nur eine einsame Frau am Ufer. Er geht zu ihr, möchte sie überwältigen. Sie wehrt sich, er versucht sie zu vergewaltigen, aber sie wehrt sich weiter. Und als er sie erwürgt, kommt er vorzeitig zum Höhepunkt, verliert das Interesse an ihr und schmeißt ihre Leiche mit Stein ins Wasser. Der Staudamm wird geflutet und ein Jahr später wird ihre Leiche gefunden. Kopf und Handgelenke sind vom Körper getrennt, allerdings auf natürliche Art und Weise, nicht durch Gewalt. Das Opfer kann nicht identifiziert werden und somit hat man auch gar keinen Hinweis auf den Mörder. Wieder wenig später, 3 Uhr morgens, an einer Straßenbahnhaltestelle steht Ivana zu dem Zeitpunkt 18 und Ladislav versucht mit ihr zu reden. Sie läuft weg. Er überwältigt sie, schleift sie in den Park, versucht sie zu vergewaltigen, ersticht und erwürgt sie jedoch. Er schneidet ihre Brüste und ihre Genitalien mit einer Scherenklinge ab und nimmt sie mit nach Hause. Dort legt er die Brüste auf den Tisch, vergeht sich an ihren Genitalien und legt die Reste in den Kühlschrank. Eine Woche später kocht er das Ganze in Salzwasser. Aber es schmeckt ihm nicht. Da finde ich, merkt man auch, dass er von Mord zu Mord grausamer geworden
Ja,
ist.
steigert sich, ne?
Und was glaubst du, wie es jetzt weitergeht? Ein jordanischer Student gesteht den Mord.
Ach so, ja, gut. Warum?
Er gesteht den Mord möchte dann Selbstmord begehen. Dies misslingt ihm. Und dann gesteht er der Polizei, dass er den Mord nur gestanden hat. Und jetzt, das musst du dir wirklich anhören. Ich fand das so heftig. Er hat den Mord nur gestanden, um davon abzulenken, dass er in seinem Studium Misserfolge hatte. Also ist dann das besser für seine Familie, dass er ein Mörder ist, als dass er schlecht beim Studium ist? Also
Ja, das ist manchmal so.
wiederum kurze Zeit später. Anna S., 51, also wesentlich älter als seine bisherigen Opfer, kommt von einem Konzert, möchte nach Hause gehen, spricht mit ihm, eigentlich relativ unverfänglich, und er kann sich aber wieder mal nicht zurückhalten, überwältigt sie, vergewaltigt sie und erwürgt sie mit ihren eigenen Strümpfen. Diesmal hat er allerdings große Angst, erwischt zu werden, da dieser Mord in der Nähe seiner Arbeit stattgefunden hat. In seiner Stammkneipe gesteht er diesen Mord mehrfach. Er wird aber nicht ernst genommen. Wiederum kurze Zeit später versucht er, ein Mädchen im Park zu überwältigen. Sie überredet ihn dann aber, mit zu ihm nach Hause zu kommen.
Das ist ja auch
Natürlich,
mutig, ne?
ja, es hat funktioniert. Sie läuft aber selbstverständlich weg. Er holt sie sogar noch ein und stößt ihren Kopf mehrfach auf den Boden. Aber, wie der Zufall es so möchte, in der Nähe in einem Wohnhaus steht ein Polizist an seinem Fenster, beobachtet das Ganze und fängt an zu schreien, woraufhin Ladislav wegläuft. Den Mord an Anna S., die von dem Konzert gekommen ist, gesteht kurze Zeit später ein geistig kranker Mann, der aber nachweislich zu der Zeit, wo der Mord begangen wurde, hinter Gittern war. Er hatte aber ganz viel Täterwissen, sodass jetzt für die Polizei klar war, irgendwie musste er im Zusammenhang mit dem Täter stehen. Und er erzählt ganz freimütig, dass sein Freund ihm das alles erzählt hat. Und zwar Ladislav.
Dadurch kommen wir auf den, ne?
Dadurch kommen sie endlich auf ihn. Er gesteht und seine DNA wird natürlich auch eben überprüft und somit ist klar, er ist der Mörder. Er gesteht weitere Morde und insgesamt 5 Stück. Man geht allerdings davon aus, dass er mindestens 7 begangen hat. Und was besonders war, seine Geständnisse hat er nicht mündlich vorgetragen. Er wollte mit keinem Polizist sprechen. Er hat gesagt, ihm ist alles so unglaublich peinlich, dass er zwar geständig ist, aber er möchte das aufschreiben. Er kann das nicht aussprechen, was er getan hat. Und nun hatte man endlich den Mörder und hatte unglaublich viele Morde gleichzeitig aufgeklärt. Und am 7.8.1986 wurde er hingerichtet. Und ist das nicht unglaublich, wie viele Zufälle hier ihm immer wieder in die Karten gespielt
Ja,
haben?
verrückt, ne?
Ja, absolut. Das fand ich total faszinierend an dem Fall.
Ja, ist es auch. Ja, Tanja, das waren ja zwei ganz unterschiedliche Geschichten
Ja,
und
aber wir waren mal an anderen Orten als sonst.
ja, das stimmt. Also war das schon mal ganz was anderes heute. Ja, Tanja, also mich hat es ja immer noch jetzt so ein bisschen, der Fall aus Castrop-Rauxel hat mich ja so ein bisschen beschäftigt jetzt die ganze Zeit noch. Ne? Also da bin ich ja wirklich mal gespannt. Da muss ich mal drüber lesen.
Ja.
Das ist mir nämlich so ein bisschen an mir vorbeigegangen.
Ja. Es wird gerade nach der 17-Jährigen gefahndet. Also, soweit ich weiß, zum
Ja.
jetzigen Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, wurde sie noch nicht gefasst.
Ja, stimmt, das muss man ja mal dabei sein. Ne? Wir sind ja natürlich mal so ein bisschen, wenn ihr die Folge hört,
Ja.
da sind ja schon wieder so ein paar Tage vergangen.
Genau.
Und da gibt es natürlich manchmal schon wieder ganz andere Entwicklungen.
Ja.
Ja, dann wollen wir hoffen, dass sie das Mädchen schnell finden und dass sich der Fall dann wirklich schnell auch auflöst.
Ja.
Ja, und damit sind wir am Ende dieser Folge und freuen uns nächste Woche, wenn ihr wieder dabei seid, wenn es heißt Crime Up Your Life.